Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt.
Hallo ihr Lieben, schön euch zu sehen. Hey, wenn du als Besucher heute da bist, klasse, dass du gekommen bist. Wir freuen uns immer als Hobkirche, neue Menschen bei uns zu haben und kennenzulernen. Es ist mein Vorrecht, in diesem Familiengottesdienst über das Beten zu sprechen, denn das machen wir sehr gerne nach den Sommerferien, dass wir uns 3 Wochen nehmen, wo wir als Hobkirche intensiv beten und fasten und auch über das Beten lehren. Wir haben die Predigtserie im August überschrieben mit dem Titel Einfach beten. Wobei Pastor Michi am vergangenen Sonntag angefangen hat mit dem ersten Teil, den er überschrieben hatte, warum das Beten gar nicht so einfach ist. Es ist so eine Sache mit dem Beten. Das Beten ist für unser geistliches Leben das, was das Atmen für unser körperliches Leben ist. Wer geistlich lebendig ist, der betet. Du kannst zwar beten, ohne Christ zu sein, aber du kannst im Grunde genommen kein Christ sein, ohne zu beten. Wenn du an Christus glaubst, dann ist dein Gebetsleben der lebendige Ausdruck davon, dass du glaubst. Der Apostel Paulus sagt einmal im Neuen Testament, dass wir, die wir an Jesus Christus glauben, durch den Heiligen Geist lebendig gemacht und zu Kindern Gottes geworden sind. Und durch diesen Heiligen Geist rufen wir zu Gott im Himmel, Abba, lieber Vater. Also dort, wo wir beten, bringen wir unser Verhältnis, unsere Beziehung, unsere Kindschaft zu Gott zum Ausdruck. Pastor Michi hat am letzten Sonntag betont, dass das Beten ein In-Beziehung-Treten mit Gott ist. Wer betet, der baut Beziehung, der baut Freundschaft mit Gott. Wir beten nicht in allererster Linie, um Gebetserhörungen abzusahnen, sondern um denjenigen zu begegnen, der Gebete erhören vermag. Es geht im Gebet nicht in erster Linie um die Gebetserhörung, sondern um den Gebetserhörer. Es geht im Gebet nicht in erster Linie um den Segen Gottes, sondern um Gott selbst. Und unser Wunsch als Hobkirche ist, dass du das Beten für dich immer wieder neu entdeckst. Vielleicht sogar ab morgen, wo wir unsere Pray First-Zeit eröffnen wollen, auf ein neues Level von Leidenschaft bringst. Heute, an diesem Sonntag, lautet meine Überschrift Beten als Familie. Und ich möchte uns dazu ermutigen, dort, wo wir wohnen, in unseren Wohnungen und Häusern eine Kultur des Gebets zu etablieren und als Erwachsene, insbesondere als Eltern, das Glauben und das Beten auch an Kinder weiterzugeben. Meine Frau Erika und ich, wir sind gesegnet mit 3 bezaubernden Kids. 13, 12 und 8 Jahre sind sie jetzt alt. Ein spannendes Alter und wir versuchen zu Hause miteinander zu beten. Und immer wieder gibt es diese Szene, wo wir dann in die Runde hineinfragen, wer möchte beten? Still ruht der See. Und wir gucken uns alle gegenseitig an. Wir erhoffen uns immer wieder als Eltern, dass irgendjemand sagt, ich möchte beten. Und es passiert auch manchmal, aber nicht immer, ehrlicherweise. Als unsere Kids noch ein bisschen kleiner waren, waren wir auf Reisen und sind mit dem Auto in einen Stau auf der Autobahn geraten. Unsere 3 Kids hinten auf der Rückbank und unser mittlerer Matteo fing sofort an zu beten. Lieber Gott, mach doch, dass dieser Stau verschwindet. Und der große Raphael. Und wie stellst du dir das vor, lieber Matteo? Wie soll Gott das machen? Soll er jetzt mit seinem großen Arm aus dem Himmel hier reingreifen und alle Autos wegsortieren oder was? Ja, das mit dem Beten ist so eine Sache. Wenn ihr Eltern seid, dann kennt ihr solche Gebetsmomente oder ihr werdet sie noch kennenlernen. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann stellen wir zunächst einmal fest, dass wir weder im Alten noch im Neuen Testament irgendwie einen längeren Abschnitt über geistliche, christliche Kindererziehung finden. Wir finden auch keinen längeren Bibelabschnitt darüber, dass uns so eine Anleitung irgendwie an die Hand gegeben wird, wie kann man beten als Familie. Und doch enthält die Bibel einige wertvolle Impulse, was das Beten als Familie angeht, insbesondere im Alten Testament. Ich möchte mit euch mal in das 5. Buch Mose hineinschauen, weil wir dort das sogenannte Schma Israel finden, das höre Israel, dieses Gebet, das die Juden täglich gebetet haben, morgens und abends. Dieses Gebet, was ein tiefer Ausdruck des israelitischen Gottesglaubens gewesen ist. In 5. Mose 6 ab Vers 4 finden wir dieses Gebet und die Juden haben das traditionellerweise mit der rechten Hand über den Augen gebetet, einfach um sich zu fokussieren, um sich zu konzentrieren. Und sie haben gesagt, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. So zumindest übersetzt es Martin Luther. Aber hier in der Neues Leben Bibelübersetzung heißt der Vers 4 folgendermaßen: Hört ihr Israeliten, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Das war das Schma Israel. Und wenn wir jetzt mal schauen, in welchem Kontext dieses Gebet eingebettet ist, dann lesen wir ab Vers 5 folgendes: Ihr sollt den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit eurer ganzen Kraft lieben. Ich finde es großartig, dass das Beten zu Gott verknüpft ist mit der Liebe zu Gott. Denn dort, wo wir beten, bringen wir Gott unsere Liebe zum Ausdruck. Und dann heißt es hier in Vers 6, bewahrt die Gebote, die ich euch heute gebe, in eurem Herzen. Dieses Glauben, Beten, Gott lieben und seine Gebote bewahren und befolgen, gehört im hebräischen Denken logischerweise zusammen. Es ist nicht so, dass von der Vorstellung der Bibel her, dass Gott lieben etwas Romantisches oder Theoretisches wäre. Gott zu lieben hat immer eine praktische Auswirkung in unserem Alltag. Denn das Gebote Gottes befolgen, bewahren und befolgen gehört unweigerlich dazu. Und nun heißt es ab Vers 7, schärft sie, also diese Gebote Gottes, euren Kindern ein. Sprecht über sie, wenn ihr zu Hause oder unterwegs seid, wenn ihr euch hinlegt oder wenn ihr aufsteht. Bindet sie zur Erinnerung um eure Hand und tragt sie an eurer Stirn. Im Judentum gibt es die sogenannten Tefillim, diese Gebetsriemen, die man sich über den ganzen rechten Arm und auch über die rechte Hand verteilt. Es geht zurück hier auf diese Bibelstelle. Und dann heißt es in Vers 9 noch weiter, schreibt sie auf die Pfosten eurer Haustüren und auf eure Tore und so weiter. Ich finde das so großartig, wie hier deutlich gemacht wird, glauben, beten, die Gebote Gottes kennen und bewahren und befolgen. All das sollen die Eltern ihren Kindern weitergeben. Sie sollen die Orte, wo sie wohnen, ihre Wohnungen und Häuser sozusagen unter das Wort Gottes bringen, unter die Gegenwart Gottes bringen, als Ausdruck der Liebe zu Gott. Fasziniert mich. Was heißt denn das für uns als Christen im 21. Jahrhundert? Ich habe drei ganz einfache Gedanken für uns, nämlich erstens gemeinsam glauben. Im Schma Israel heißt es nicht, höre du Einzelner, der Herr ist dein Gott, sondern es heißt im Kollektiv gesprochen, höre Israel, der Herr ist unser Gott. Und wir sehen bereits hier, um den Glauben zu leben und zu vermitteln, ist Gemeinschaft nötig. In der hebräischen Kultur ist das an Gott glauben niemals etwas Anonymes und Privates gewesen, so wie heute in unserer Zeit, sondern man hat gemeinsam geglaubt und es gemeinsam zum Ausdruck gebracht, zuallererst natürlich in der eigenen Kernfamilie. Und in der damaligen Zeit ging es nicht nur um Vater, Mutter, Kind, sondern es gab eine Reihe von Kindern und oftmals kamen dann noch die Ehepartner der Kinder mit zur Sippe. Eventuell hat man sich noch um die Großeltern gekümmert oder um einen Onkel, eine Tante, Cousins, Cousinen, Neffen, Nichten. Und natürlich gehörten auch die Mägde und Knechte, die für den Familienbetrieb arbeiteten, zur Familiensippschaft. Also in dieser hebräischen Kultur gehörten so locker 80 Leute zur Familie. Und die wiederum waren dann eingebettet in das große Kollektiv des glaubenden Gottesvolkes. Finde ich super spannend. Was heißt denn das für uns im 21. Jahrhundert? Ist es nicht großartig, wenn Kinder in Elternhäusern groß werden, wo ihnen der Glaube an Gott vorgelebt und vermittelt wird, wo sie feststellen, boah, es gibt einen Gott, von dem wir kommen, dem wir das Leben zu verdanken haben, auf den all unsere guten Gaben und Segnungen zurückzuführen sind. Es gibt einen Gott, der Dinge kann und weiß, die auch meine Eltern nicht können und wissen. Und mit diesem Gott kann ich reden, ich kann ihm alles sagen, ich kann mit meinem Gott sogar über meine Eltern reden. Das ist auch manchmal wichtig für Kinder. Und wie genial, wenn dann diese Familien ihren Lebenskontext auch noch einbetten in eine Gemeinde, die lebendig glaubt. Und wir als Hauptkirche wollen eine solche Gemeinde sein. Eine Gemeinde, wo Familien willkommen sind, wo Kinder willkommen sind, wo Kinder gesehen, geschätzt, geliebt und gefördert werden, wo Kinder Krach machen dürfen, wo Kinder Kinder sein dürfen. Und vielleicht bist du an einem Punkt in deinem Leben unterwegs, wo du feststellst, deine Kinder kommen nicht mehr so gerne mit dir am Sonntag in den Gottesdienst. Kann ja durchaus passieren. Auch unsere Kids kommen langsam in das Alter, wo es nicht immer cool ist, am Sonntag früh aufzustehen und sich auf den Weg zu machen in den Gottesdienst. Sollte man die Kinder dann nicht zwingen, einfach mitzukommen? Ich würde sagen, nein, es ist nie eine gute Idee, Kinder zu zwingen, schon gar nicht zum Glauben, zum Beten und zum in den Gottesdienst gehen zu zwingen. Aber man sollte mit den Kindern offen und ehrlich im Gespräch sein und fragen, hey, warum? Warum willst du nicht mitkommen? Was ist denn das, was dich stört? Was ist denn das, wo du sagst, deswegen gehe ich da nicht gerne hin? Und mal dort ansetzen, wo die Kinder mit ihren Ängsten, Sorgen und Zweifeln unterwegs sind und an dem Punkt ins Gespräch kommen. Und vielleicht kann man die Kinder dann langsam aber sicher an einen Punkt führen, wo sie sich mitteilen dürfen und wo sie den Wert der Gemeinschaft und das Warum von Kirche neu begreifen, sodass intrinsisch in ihnen etwas Neues an Motivation entsteht, am Sonntag auch gerne mitzukommen. Und das können ganz, ganz spannende Gespräche sein, wenn ihr als Eltern mal ehrlich fragt, warum, lieber Sohn, liebe Tochter, möchtest du am Sonntag denn nicht mitkommen? Es kann sein, dass du ein bisschen von deiner Blindheit befreit wirst und plötzlich Aspekte erkennst, die du vorher nicht gesehen hast. Möglicherweise wird dein Kind dir sagen, naja, ehrlicherweise, Papa, wenn ich in dein Leben gucke, so begeistert bist du von Kirche jetzt auch nicht wieder. Also ehrlicherweise springt da kein großer Funke über. Du bist nicht wirklich involviert und wenn ich ganz ehrlich sein darf, zu Hause sprichst du am Mittagstisch auch manchmal negativ über diese anstrengenden Leute aus der Kirche. Und wenn du als Papa, als Mama nicht begeistert bist von Gemeinde, ja, warum soll denn dein Kind einen positiven Bezug zur Gemeinde entwickeln? Das können ganz, ganz spannende Gespräche sein. Vielleicht wird dein Kind dir auch eröffnen, der Kindergottesdienst, der ist nicht wirklich cool. Da sieht man mich nicht, da liebt man mich nicht, da habe ich keine gleichaltrigen Freunde. Und wir hoffen natürlich nicht, dass dir in der Hauptkirche sowas passiert, aber wenn, dann komm doch auf uns zu, komm mit uns ins Gespräch, weil wir wollen in unseren Kids-Gottesdiensten und auch bei Blaze, bei den Teenies und bei den Jugendlichen darum bemüht sein, dass es cool ist, dass es relevant ist, dass die Kids dort Spaß haben und selbstverständlich dann auch etwas über Gott und am Ende Gott selbst kennenlernen. Darum sind wir bemüht. So eine Kirche wollen wir sein. Eine Kirche, wo Familien, wo Kids, Teens, Jugendliche absolut willkommen sind. Denn Kinder brauchen Beziehungen, um sich im Glauben vorwärts zu entwickeln, wie wir alle gute Beziehungen brauchen. Denk mal an die großen und auch niedrigen Momente deines Lebens zurück. All das, was du so Großes erreicht hast, aber auch verbockt hast, das hast du meistens nicht alleine erreicht und verbockt. Du hast oft bei den guten Momenten deines Lebens einen guten Freund an der Seite gehabt und bei den dummen Momenten deines Lebens einen etwas dummen Freund an deiner Seite gehabt. Es ist wichtig, was für Freunde wir haben und auch was unsere Kinder an Freundschaften haben und pflegen. Und vielleicht sagst du, naja, mittlerweile bin ich als Eltern irgendwie so, ich bin so machtlos. Ja? Ich entsende meine Kids morgens in die Schule und dann sind sie irgendwo unterwegs und ich kann gar nicht mehr kontrollieren. Die entwickeln halt irgendwelche Freundschaften und ich habe keine Chance, Einfluss darauf zu nehmen. Kinder brauchen Freiheiten, ja. Aber unterschätz nicht dein Mandat. Solange du erziehungsberechtigt bist, darfst du dich einmischen. Und vielleicht gibt es die ein oder andere Freundschaft, die du verbieten solltest. Wir haben unserem ältesten Sohn auch mal gesagt, bei dem und dem übernachtest du nicht mehr. Und dann hat es eine heiße Diskussion gegeben. Aber wir sehen als Eltern Dinge, die die Kinder nicht sehen. Und da dürfen wir auch hineinwirken und positiv Einfluss nehmen. In Sprüche 22, Vers 6 heißt es, lehre dein Kind den richtigen Weg zu wählen. Und wenn es älter ist, wird es auf diesem Weg bleiben. Gott gebe uns Kraft und Gnade dafür. Wenn du Kinder hast und du kommst in die Hauptkirche, dann gib doch deine Kinder mal bei uns im Kids-Gottesdienst ab oder bring sie in den Bibelunterricht oder fahr sie zu Blaze und dann schau mal, welche Erfahrungen du machst und lass uns darüber im Gespräch sein. Vielleicht ist ja die vor uns liegende Pray-First-Zeit auch eine richtig gute Gelegenheit für euch als Familie, mal Pray-First gemeinsam zu leben. Und natürlich befinden wir uns als christliche Eltern immer in der Spannung, etwas weitergeben zu wollen, aber nicht aufzuzwingen. Wie kann uns das am besten gelingen? Mein zweiter Punkt ist, authentisch glauben. Also nicht nur gemeinsam glauben, sondern auch authentisch glauben. Lebe deinen Glauben, deine Überzeugungen, deine Positionen authentisch vor. Tritt für das ein, wovon du überzeugt bist. Aber zwing deinen Kindern nicht auf, wovon du überzeugt bist, sondern nimm sie auch hinein in deine Zweifel, in deine Fragen, in deine Glaubenskämpfe. Ja, erzähl ihnen, wo Gott Großes in deinem Leben getan hat. Aber erzähl ihnen auch davon, wo Gott Dinge zugelassen hat, die du vielleicht nicht einordnen konntest. Das macht das Ganze echt und authentisch. In 5. Mose, immer noch Kapitel 6, heißt es dann später ab Vers 20, eure Kinder werden euch später fragen, was bedeuten diese Anordnungen, Vorschriften und Gesetze, die der Herr, unser Gott, euch gegeben hat? Dann sollt ihr ihnen antworten, wir waren Sklaven des Pharaos in Ägypten. Doch der Herr hat uns mit großer Macht aus Ägypten geführt. Vor unseren Augen schlug er Ägypten und den Pharao samt seinem ganzen Hofstaat mit schrecklichen Plagen und mächtigen Zeichen und so weiter und so fort. Wenn unsere Kinder Fragen stellen über Gott und über sein Wort und über seine Gebote, dann sollen wir worüber sprechen? Über die befreiende Kraft unseres Gottes, die wir in unserem Leben erlebt haben. Du hast eine kraftvolle Glaubensstory und nimm doch deine Kids mit hinein in deine Glaubensstory, auch in deine Konflikte, auch in deine Niederlagen, auch in deine Versuchungen und sprech ganz offen und ehrlich mit ihnen darüber, wie du den oftmals sehr theoretisch klingenden Glauben praktisch in dein Leben holst. Denn das brauchen Kinder. Sie brauchen das zu sehen, dass es Überschneidungen gibt zwischen dem theoretischen Glauben und der praktischen Realität. Wo trifft das aufeinander? Wo hat unser Glaube dann auch Antworten für ihre Kämpfe? Denn unsere Kids haben mit Ängsten, mit Sorgen zu tun, mit Beziehungsproblemen, mit Knatsch in den Freundeskreisen, vielleicht sogar mit Ausgrenzung und Mobbing. Unsere Kids haben mit diesen Themen zu tun. Und ihnen zu helfen, zu verstehen, wie der Glaube Antworten hat in solchen Situationen, das ist wichtig. Wie kann der Glaube im Alltag praktisch anwendbar sein? Ich weiß nicht, wie du das beobachtest bei uns in den Breitengraden, ist der Glaube auf einer sehr anonymen, privaten und theoretischen Ebene unterwegs. Aber wir müssen Glaube wieder ganz praktisch in den Alltag hineinholen. Und wenn Kinder das sehen, dass Glaube relevant ist, wird der Glaube auch für sie relevant bleiben, wenn sie älter werden. Also, erzähl von deinem Glauben. Aber ich würde noch ergänzen, lass nicht zu, dass dein Glaube die Beziehung zu deinen Kids beschädigt. Wenn du merkst, dass deine Kids auf Abstand gehen zum Glauben, skeptisch sind dem Glauben gegenüber, dann setze sie nicht unter Druck. Und koppel deine Liebe zu deinen Kindern niemals daran, dass sie glauben müssen, was du glaubst, dass sie so leben müssen, wie du lebst. Deine Liebe zu deinen Kindern sollte unabhängig von ihrer Performance und unabhängig von ihrer Leistung gelten. Kennt ihr diese Situation, als Jesus im Jordan getauft wird? Da passiert ja Folgendes. Es meldet sich eine Stimme aus dem Himmel. Und was sagt diese Stimme aus dem Himmel? Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, an dem ich große Freude habe. Das Spannende finde ich, dass diese Stimme aus dem Himmel dieses Statement über den Sohn Gottes proklamiert, als Jesus als Sohn Gottes noch gar nicht gedient hat. Er ist ja noch gar nicht im Dienst gewesen. Er hat noch nicht vollmächtig gepredigt. Er hat noch keinen Dämon ausgetrieben. Er hat noch kein Brot vermehrt. Er hat noch keinen Toten zum Leben erweckt. Und trotzdem gilt dieses Statement über seinem Leben. Und ich stelle mir so vor, dass Jesus als Sohn Gottes auf dieser Erde aus der Quelle der Liebe seines Vaters heraus gelebt und gehandelt hat. Weil eins stand fest, egal was du leistest, egal was du tust, du bist geliebt und es gibt jemanden, der ist stolz auf dich. Und das müssen unsere Kinder hören, das müssen sie immer und immer wieder hören, egal was sie geleistet haben und was noch nicht. Wir als Eltern, Erika und ich, wir versuchen unseren Kindern maximale Liebe zu zeigen, aber ich muss euch auch ehrlich sagen, dass es Tage gibt, an denen fällt uns das gar nicht so leicht. An denen finden wir einfach keine Gründe, unsere Kinder zu lieben. Aber wir wissen, es ist richtig. Es ist richtig, sie auch dann zu lieben, wenn wir uns nicht danach fühlen und wenn sie nicht das tun, was wir gerne hätten. Also, ihr Lieben, in der christlichen Erziehung, da wollen wir unseren Kids nicht einfach Angst vor der Hölle machen, damit sie irgendwie den Weg in den Himmel finden, sondern wir wollen sie an das Herz Gottes heranführen. Sie sollen schmecken und spüren, wie gut Gott ist, wie schön das ist, mit Gott gemeinsam zu leben. Und wir wollen ihnen somit helfen, eine persönliche Gottesbeziehung zu entwickeln, damit ein echter, authentischer Glaube auch in ihnen wachsen kann. Gemeinsam glauben, authentisch glauben. Drittens, lebendig glauben. Freunde, ist so, so wichtig, dass unser Glaube nicht tot, sondern lebendig ist. Wie können wir das praktisch machen? Ein erster Gedanke: Seid bei euch im Haus begeistert von Gott. Wenn du nicht für Gott brennst, wie soll denn von dir ein Funke überspringen zu deinen Kindern? Bist du begeistert von Gott? Auf welchem Level bist du gerade unterwegs, was deine Begeisterung und deine Leidenschaft für Gott angeht? Sei begeistert von dem, was Gott an Kraft hat, an Macht hat, wo er euch segnet, wo er euch durchgetragen hat. Mach Lobpreis zu Hause an, rede über das, was Gott Großartiges gewirkt hat. Dass deine Kids dich angucken und sagen, wow, so ein Leben von Freude und Begeisterung und Zuversicht und Hoffnung, das wünsche ich mir auch. Danach sehne ich mich auch. Ein zweiter Gedanke: Hab zu Hause Lust am Wort Gottes. Hab Lust am Wort Gottes. Ich habe es gesagt, Kinder brauchen das, in die große Story eures Glaubens und in die große Story Gottes mit hineingezogen zu werden. Kinder lieben Geschichten, sie lieben Erzählungen. Und die Bibel ist deshalb so wunderbar geeignet im Austausch mit Kids, weil sie voller lebendiger Geschichten ist. Wir als Prediger, wir als Erwachsene, wir tun manchmal so, als wäre die Bibel ein Katalog von Dogmen. Eine Auflistung von Glaubenssätzen ist sie aber nicht. Die Bibel ist die große Erzählung Gottes, die große Erzählung des Lebens. Die Bibel ist die große Heilsgeschichte Gottes mit dem Menschen und macht uns deutlich, Gott nimmt auch uns mit hinein in seine wunderbaren Pläne und Absichten. Und die Kids müssen die Stories der Bibel hören. In der jüdischen Familie war das so, dass die Kinder bis zu ihrem 12. Lebensjahr, haltet euch fest, die Tora auswendig gelernt haben. Die 5 Bücher Mose haben die Kids bis zu ihrem 12. Lebensjahr auswendig gelernt. Und wir gehen hier heute manches Mal durch die Gegend und denken, können wir unseren Kindern zu viel Bibeltext zumuten? Sollte ich wirklich mal das Vaterunser mit ihnen auswendig lernen? Oder wage ich sogar den Psalm 23? Und dann wollen wir unsere Kids nicht überfordern. Hey, wir dürfen unsere Kids fördern und fordern. Und wenn wir sehen, dass wir ihnen was zutrauen, dass wir an sie glauben, das macht sie stark. Plötzlich entdecken sie ungeahnte Fähigkeiten und Potenzial in sich selbst. Wir dürfen unsere Kinder auch ein Stück weit stretchen und fordern und an ihre Grenzen bringen, sodass sie darüber hinaus tatsächlich erleben, Gott trägt sie und Gott hilft ihnen, vorwärts zu kommen. In der jüdischen Tradition des Lernens haben die jüdischen Rabbiner und Lehrer sich angewöhnt, das Lernen für die Kids zu versüßen. Wenn sie ihnen das Alphabet oder im Hebräischen sagt man das Alephbet beigebracht haben und über die Tora, über die 5 Bücher Mose gesprochen haben, dann haben die Rabbiner auf den Schiefertafeln der Kinder, dort wo die Buchstaben aufgereiht waren, Honig draufgeschmiert, damit die Kinder gleich das Lernen des Wortes Gottes mit dem Süßesten in Verbindung bringen, was es überhaupt auf dieser Welt gibt. Also vielleicht schmierst du deine Kinderbibel mit Nutella ein oder so. Vielleicht findest du Wege, um deutlich zu machen, was hier passiert. Das ist süß, das ist angenehm, das ist wunderschön. Ich versuche bei mir zu Hause meine Bibel oft dort zu lesen, wo meine Kinder mich sehen. einfach nur, um mit einem guten Beispiel voranzugehen und um ein Vorbild zu setzen. Und es fällt mir nicht immer leicht, mich dort zu fokussieren, wo es laut um mich herum ist. Und manchmal muss ich mir auch ein paar Sprüche anhören. Papa, du wieder mit deiner Bibel und so. Aber ist mir egal. Ich versuche etwas zu prägen, etwas zu vermitteln. Das gehört zu unserem Familienalltag dazu. Und ein dritter Gedanke, betet regelmäßig. Betet regelmäßig. Es gibt keine Unzeit für das Beten. Man kann immer beten. Bei uns in der Familie hat sich das eingebürgert, dass wir zum Essen miteinander beten und am Abend. Denn morgens verlässt jeder zu einer anderen Uhrzeit das Haus. Da schaffen wir das gar nicht, irgendein gemeinsames Morgenritual zu pflegen. Aber am Abend versuchen wir das, wann immer es möglich ist, miteinander zu beten. Es hat sich bei uns so eingebürgert, dass wir bei meiner Tochter, bei der Jüngsten, anfangen und ich als Ältester darf am Ende dann aufhören. Und dann haben wir festgestellt, unsere Kinder beten, indem sie Gott einfach von ihrem Tag erzählen. Und das finden wir total cool. Und das hat etwas Ursprüngliches. Das erzählende Gebet der Kinder ist eigentlich ihr ursprünglichstes Gebet. Sie tauschen sich einfach mit Gott aus über den Tag, was gelungen ist und was auch nicht gelungen ist. Und das ist doch wunderbar, weil Gebet ist ja kommunizieren und sprechen mit Gott, mit ihm im Austausch sein. Und die Kinder machen dann ganz, ganz viele Erfahrungen. Sie stellen dann auch die Begrenztheit von sich selbst und die Begrenztheit ihrer Eltern fest. Es gibt einen Gott, der kann Dinge, die meine Eltern nicht können. Der kann auch Wunder tun, die meine Eltern nicht tun kann. Es passiert etwas ganz, ganz Wunderbares. Vor 2 Jahren ist einer meiner Brüder verstorben bei einem Autounfall. Der hieß Nils. Meine Kinder haben sich das so zur Gewohnheit gemacht, wenn wir am Abend beten, dann zum Ende immer wieder zu sagen, ach ja, Gott, und liebe Grüße an Nils. Das ist ihnen irgendwie wichtig gewesen. Machen sie jetzt ungefähr seit 2 Jahren. Und in diesem Jahr sind wir mit einigen Leitern unserer Kirche auf einem Retreat gewesen, auf einer Wochenendklausur und haben auch füreinander gebetet und prophetisch gedient. Und Pastor Andi kam zu mir und sagte, Ben, ich habe irgendwie einen Eindruck für dich. Ich habe keine Ahnung, ob du was damit anfangen kannst, aber ich soll dir sagen, liebe Grüße zurück von Nils. Und ich stand da und sagte, Andi, ich kann damit sehr wohl was anfangen. Ich bin begeistert wieder nach Hause gefahren und habe meiner Familie davon erzählt. Und für meine Kids war das eine Antwort Gottes auf das, was sie jeden Tag beten. Und sowas erlebt man. Sowas erlebt man, wenn man sich öffnet als Familie für die Kraft Gottes. Du wirst solche Momente auch aus deinem Familienleben kennen. Wir möchten gleich Familien und Kinder segnen. Ich bringe meine Predigt auf die Zielgerade und gebe euch zu guter Letzt ein paar Gebetsstrategien mit. Erste Strategie, früh anfangen. Im Grunde genommen gibt es kein zu früh. Du kannst als Mama schon in der Schwangerschaft die Hände auf deinen Bauch legen und Segen Gottes über das in dir heranwachsende Leben aussprechen. In dieser Woche haben einige Familien aus unserer Kirche entbunden. Eine Familie haben wir im Krankenhaus besucht und haben den Kleinen mit seinen 4,25 Kilo auf den Arm genommen und ihn gesegnet. Boah, du kannst, es gibt keinen zu früh. Deine Kinder zu segnen und ihnen beizubringen, wie man betet. Zweite Strategie, freiwillig beten. Jeder darf, aber keiner muss. Wer nicht beten will, muss auch nicht beten. Glaube kann nicht durch Pflicht oder durch schlechtes Gewissen erzeugt werden. Glaube ist ein Geschenk, das von Gott kommen muss. Und wenn jemand nicht beten will, dann muss er auch nicht. Drittens, frei beten. Kinder sollen beten dürfen, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Lasst uns sie nicht reglementieren in ihrem Vokabular. Sie sollen lernen, dass sie Gott alles sagen dürfen auf ihre Art und Weise. Und ja, es ist gut, auch ein paar Gebete auswendig zu lernen, das Vaterunser oder andere Reimgebete. Aber am Ende sollen Kinder keine Gebete lernen, sie sollen das Beten lernen. Und deswegen ist es wichtig, auch frei beten zu lassen. Viertens, leg doch beim Beten einen Fokus auf die Beziehung zu Gott. Wenn wir beten, dann geht es nicht darum, zu einem Wunscherfüllungsautomaten zu gehen und unsere Wunschliste abzuarbeiten, sondern mit Gott in Beziehung zu treten, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Darum geht's. Und fünftens und letztens, jederzeit beten. Es ist immer Zeit zum Beten. Amen, Amen. Michi, ich darf dich nach vorne bitten, weil wir jetzt Kinder segnen wollen und ich darf einleiten dazu, Matthäus 19 ab Vers 13 mit uns lesen, wo es heißt, einige Kinder wurden zu Jesus gebracht. Er sollte ihnen die Hand auflegen und für sie beten. Doch die Jünger fuhren die Leute an, ihn nicht zu stören, aber Jesus sagte, lasst die Kinder zu mir kommen, haltet sie nicht zurück. Denn Menschen wie ihnen gehört das Himmelreich. Und er legte ihnen die Hände auf und segnete sie, bevor er weiterzog.
Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gern deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@hoop.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.